Ja, ist denn heute schon wieder Montag oder war gestern überhaupt Montag? Also ein richtiger Montag war es ja nicht, weil es keinen Espresso-Plausch gibt. Wir holen das nach. Manchmal ändern sich Dinge und es passieren Dinge, die wir nicht beeinflussen können, aber wir können es versuchen wieder zu reparieren und wir tun einfach mal so, als ob heute Montag ist. Schönen guten Morgen, Herr Lochthofen.
Guten Morgen, es bleibt auch die Ausnahme hoffentlich.
Ja, das hoffe ich auch.
Ne? Gar keine Frage. Ich vermute, der Sturm der Entrüstung Ihrer Zuhörer hat dazu geführt, dass wir das heute am Dienstag machen.
Ja, natürlich. Und es ist ja eh alles aus den Fugen. Die Welt ist aus den Fugen. Jetzt fragen sich viele, nicht?
Ach, Ebo, das ist Aufgeregtheit und da müssen wir sehen, dass die Journalisten, dazu gehören wir ja irgendwo auch mit, nicht aufgeregter sind als die Menschen da draußen.
Das ist ja immer eine gefühlte Sache und eine Emotionssache, auch an der Börse. Und die Börse hat ja auf die Wahlen in Griechenland reagiert. Und das ist ja so eine Sache, wo unterschiedliche Wertungen im Raum stehen. Auch die Medien haben die Wahl in Griechenland unterschiedlich bewertet. Die einen sagen, dass der Untergang des Eurolandes, die anderen sagen, das ist hier die einzige Lösung, dass sich Griechenland unabhängig macht und dass es einen Schuldenschnitt gibt, bleibt abzuwarten, was da passiert, oder?
Naja, bei der Börse wird sich sehr vorsichtig sein. Die reagiert ja manchmal wie ein Betrunkener auf irgendwelche Dinge, von denen man nie genau weiß, warum das so ist. Die wittern natürlich, dass möglicherweise ihre schöne Zeit verloren geht, wenn das billige Geld auf dem Markt ist, die Euro-Rettung, die Rettung der Banken. Und die wollen spekulieren. Das heißt also, so richtiger Maßstab für uns können die nicht sein, auch wenn wir sie im Auge haben müssen. Sie können ganze Volkswirtschaften ruinieren.
Mhm. Griechenland war ja nun seit einigen Jahren nicht mehr demokratisch legitimiert und regiert, sondern die Troika hat den Ton angegeben. Ist doch nachvollziehbar, dass die Griechen das nicht mehr so wollen, sagen wir wollen eine legitimierte Regierung, die wir auch selbst gewählt haben?
Also ich weiß nicht, ob die Troika dort regiert hat. Es ist wohl so, dass Griechenland über viele, viele Jahre hinweg mehr verbraucht hat, als es in der Lage war, irgendwie zu produzieren, dass das nicht endlos so funktioniert, musste eigentlich jedem klar sein. Nun versucht man das Ganze, sagen wir, halbwegs wieder in die Reihe zu kriegen. Das natürlich, wie so oft, in solchen harten kapitalistischen Bedingungen auf Kosten der Ärmeren, also der Rentner, der sozial Schwächeren. Das hat höchstwahrscheinlich zu dem Druck geführt, warum die Neuwahlen stattgefunden haben. Wobei ich nicht so optimistisch bin wie manche andere, zu sagen, das wird jetzt alles besser, wenn ich sehe, dass die Linken, die Starklinken und die Starkrechten sich zusammengetan haben. Was soll das werden? Also da ist auch eine Entzauberung im Gange, die natürlich uns noch viel Bitternis mit sich bringt.
Das hat mich auch sehr überrascht, dass ein Linker sich dann mit einem Rechtspopulisten zusammensetzt.
Linkspopulisten und Rechtspopulisten, da können Sie sagen, die haben sich auf Populismus geeinigt, das ist schon so. Die Frage wird natürlich sein, ob die in der Lage sind, jetzt unabhängig von dem ganzen Geschwafel, was da drumherum ist, ob bei uns oder dort, ob die in der Lage sind, tatsächlich die Strukturen in Griechenland zu verändern. Das heißt, Leute, die viel verdienen, auch dazu zu bringen, dass sie endlich mal Steuern zahlen, die superreichen Räder und all die anderen. Das wird die Frage sein und ob die dann tatsächlich ihre Drohung wahrmachen, die Arbeitsplätze zu vernichten. Wenn das gelingen sollte, dass Griechenland selbst mehr Einnahmen hat, dann glaube ich, kann sich auch die EU nicht verschließen, neu die Dinge zu diskutieren.
Also Sie teilen die Horrorszenarien nicht, dass wenn Griechenland rausgeht, dass es dann einen Dominoeffekt gibt und der Euro zerbricht?
Also vom Rausgehen ist noch sehr weit. Ich glaube auch nicht, dass in Europa jemand interessiert ist daran, weil dann kommt ein rein Rausgehen an mehreren anderen Ecken. Das mögen die AfDs gut finden. Ich glaube nicht, ich bin für mehr Europa. Ich glaube, wir haben nur eine Chance gegen die Entwicklung in dieser Welt, in der Globalisierung. Nicht auf Demonstrationen in Suhl, sondern tatsächlich, indem wir uns näher zusammenschließen in Europa.
Mhm. Europafeindlich oder europakritisch waren ja anfangs die Töne der AfD. Da hört man relativ wenig. Das ist nicht mehr das Hauptthema der AfD.
Das ist eine Entwicklung, die natürlich auch zu diesem inneren Konflikt geführt hat letztlich. Der Lucke versucht das nochmal, indem er als einzelner Chef an der Spitze stehen möchte. Da gibt es ja so einen Burgfrieden. Aber die konservativ-nationalen, die auch aus Sachsen drängen, die versuchen und auch aus Brandenburg, die versuchen natürlich hier Druck zu machen. Interessant war natürlich, dass in Erfurt die Studenten, das erste Mal, dass die Studenten sich so offen mal geäußert haben, verhindert haben, dass so etwas am Campus stattfindet wie eine Kundgebung der AfD. Da gab es sogar Rangeleien, das sollte nicht sein, man sollte es friedlich machen, aber mit Applaus kann man ja auch vieles bewirken.
Mhm. Könnte ja sein, dass die vermeintliche Bissattacke einer AfD-Abgeordneten tatsächlich in die Heute-Show kommt, denn wenn man das so liest, das war ja wahrscheinlich sehr kurios.
Naja, ich bin mir jetzt noch nicht sicher, ob das tatsächlich jetzt nur ein Spaß am Rande des Geschehens ist, in dem das Ganze auch noch ins Lächerliche gezogen wird. Aber dass man widerstanden hat, dass die Herrschaften, Herr Gauland hier den Fuß nicht auf den Boden bekommen hat, das ist schon ordentlich. Ich habe ja immer die Hoffnung verbunden mit dieser Universität in Erfurt, dass auch junge Leute hierher kommen, dass junge Leute mit frischen Gedanken hierher kommen, und die sollten sich schon viel stärker in Politik hier einmischen, auch wenn hier möglicherweise die Demonstranten am Bahnhof sich versammeln, da sollten schon ein paar mehr hingehen.
In Erfurt gab es ja nun diese neue Pegada-Demonstration oder Endgame, engagierte Demokraten gegen die Amerikanisierung des Abendlandes, also noch eine härtere Fraktion als die Pegida.
Und die das Pegida ist ja eine scheint ja inzwischen ja schon fast weichgespült. Also in Leipzig ist ja schon ein ziemlich rechtsradikaler Kern bei der ganzen Veranstaltung, und in Thüringen ist scheinbar noch ein Zacken schärfer.
Dann ist es natürlich eine krude Mischung, die zum Teil auch die Gegendemonstranten versucht haben zu umarmen, ganz körperlich, aber auch eben mit ihren Parolen: kommt auf unsere Seite, wir sind nicht gegen euch, die da oben sind gegen uns. Und dann gab es ja jagdähnliche Szenen in Erfurt, wo die Polizei, die ja scheinbar überfordert war, nicht mehr auseinanderhalten konnte, wer eigentlich wer ist.
Naja, ich sage mal, die Tendenz ist schon sichtbar, man kann das schon gut unterscheiden. Der Mob macht in Deutschland mobil, das ist einfach von Dresden über Leipzig, Erfurt und im Westen verfängt das nicht ganz so, weil dort die Gesellschaft einfach gefestigter ist als hier. Aber hier gibt es einen Haufen Wirrköpfe. Schauen Sie, Herr Rose, wir sagen mal ganz konservativ einfach sagen, wenn auf 80 Millionen Einwohner nur 1% eine Meise hat, dann sind das fast schon 1 Million.
Die Politik, die sagt ja...
Wenn die dann auch noch auf die Straße geht, marschiert, heutzutage ist das schneller organisiert, als es noch vor 30, 40 Jahren der Fall war, dann haben sie einfach die Situation. Es ist offensichtlich, dass auch sich wieder Rechtsradikale mit dem Kleinbürgertum zusammentun. Das ist ja bei Nazis in den 30er Jahren nicht anders gewesen. Das sind ja auch nicht nur die Nazis gewesen, sondern die vielen, vielen Mitläufer, die dann hinterher gesagt haben, 45, auch wir haben das alles nicht gewusst, wir haben das alles nicht gesehen, wir haben da einfach nicht mitgekriegt, was da so gemacht worden ist. Aber im Grunde hat er doch Autobahn gebaut. Also ich glaube, das ist eine ähnliche Entwicklung. So sehen wir es ja. Da sind ja auch rechtsradikale Kerne, die das organisieren. Und da täten man gut daran, das Ganze auf der einen Seite nicht immer hochzuspielen. Ich glaube, Pegida ist auch ein Phänomen der aufgeregten Darstellung der Ereignisse zu 50%. Ich mache mal einfach ein Beispiel. In Berlin demonstrieren jedes Jahr die Linken wegen Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht. Darüber kommt eine kleine Nachricht in der Tagesschau und das war's. Ob das nur 40.000 waren, 10.000 oder 100.000, das interessiert an dieser Stelle doch niemanden so richtig und es passiert auch nichts daraufhin. Bei Pegida werden die gezählt und es werden immer die Pegida-Leute, habe ich das Gefühl, doppelt gezählt, während diejenigen, die dagegen antreten, weniger sind. Schauen Sie in Erfurt, die Zahlen, also wenn Sie sich die mal anschauen, also 1.000 Leute haben da bei dieser Pegida anti-amerikanisch, da muss man auch mal schauen, ob da nicht noch ein paar alte Kreisleitungsmitarbeiter der SED sind, die sind ja auch alle anti-amerikanisch dabei waren. Also rechts wie links hier sich wieder verbünden, auch unter Umständen. Aber da wird dann locker mal gesagt 1.000, dann bei den Gegendemonstranten 600 und da wird dann noch erzählt, dass 200 Blockierer waren. Also waren es doch schon mehr als 600 Gegendemonstranten. Die Blockierer sind ja auch Demonstranten. Das heißt also, die Polizei zählt ja auch merkwürdig und in Sachsen in besonderer Weise merkwürdig. Ich glaube schon, dass die jeden Pegida-Menschen zweimal zählen.
Das heißt, die Politik ist aber da irgendwie ratlos. Die einen sagen, wir müssen mit denen reden.
Nicht ratlos. Ich meine, Sie können ja nur jetzt, wenn ein Mensch zu Ihnen kommt und dummes Zeug erzählt, da müssen Sie ihn versuchen zu beruhigen sicherlich und sagen, ja, das ist so nicht ganz so einfach, wie du das sagst. Aber man kann das ja auch nicht, sage ich mal, ständig aufwerten, indem man sagt, mein Gott, da sind jetzt ein paar tausend Verwirrte und, sage ich mal, Dresden ist eine konservative Stadt. Ich bin nächste Woche in Dresden zu einer Lesung, bin mal gespannt, wie das läuft, ob Sie mich reinlassen. Aber ich sage jetzt mal, das darf man auch nicht ständig überbewerten. Also der Gabriel, der da hingegangen ist, ich glaube nicht, dass er sehr klug beraten war.
Dann kommen wir mal zu Bodo Ramelow. Ist der klug beraten gewesen, diese Sendung, diese Politiksendung bei Salve TV anzunehmen? Da ist ja auf der einen Seite, habe ich das Gefühl, eine Kampagne, auf der anderen Seite eine Diskussion darum, was unabhängiger Journalismus ist. Ist das auch hochgepusht durch die Medien oder ist das tatsächlich der Rede wert?
Ich sage Ihnen mal ein ganz einfaches Beispiel. Ich sitze hier im Presserat. Das ist ja so ein hohes Gericht der Presselandschaft. Da sind ja nur eine Handvoll Leute, die das machen. Wenn wir jetzt jede Zeitung mit Bann belegen würden, die einen Gastkommentar eines Politikers bringt. Und manche machen das mit Begeisterung, auch hier in Thüringen. Ganze Seiten, 1:1, ohne Kommentar, werden jetzt erst die Woche wieder, lassen Politiker ihre Dinge ab. Ich mochte das nie, ich habe das auch, sage ich mal, unterbunden gehabt, weil ich das auch nicht so gut fand. Aber da müssen sie selbst die süße Deutsche Zeitung bannen. Bann setzen, weil die auch das auf der Seite 2 machen. Das heißt, es gibt eine alte Tradition an dieser Stelle, da glaubt man, ja, hier kommt man auch mal 1:1 was rüber. Dass ein privater TV-Sender das für sich jetzt genutzt hat, diese Form, also das Interessanteste an der Sache ist die Werbung, die Salve TV bekommen hat. Den Kollegen kann man nur gratulieren, die sind jetzt in allem Munde. Der Rest ist doch wirklich banal, wenn Sie sich das anschauen, was da Ramelow macht. Na ja, ich sage mal, aus der professionellen Sicht brauchen wir uns ja gar nicht drüber unterhalten.
Das heißt, das wird auch hochgekocht und eigentlich eine ganz normale Geschichte, sagen Sie?
Ja, selbstverständlich. Im Augenblick passiert nicht viel. Die schütteln sich noch, die sortieren ihre Ministerien, die schauen zu in der Kasse, was noch da ist. Die schauen zu, können wir mit dem, was da in der Kasse ist, auskommen. Sie haben sich ja ein ehrgeiziges Ziel gesetzt, keine zusätzlichen Schulden zu machen. Das läuft erstmal an und da passiert nichts und irgendwas muss ja darüber geschrieben werden offensichtlich. Und da sucht man sich solche Geschichten, dass der Herr Ramelow jetzt nun ein ganz knallharter Verfechter der Marktwirtschaft ist, da auch albern. Im Prinzip als Gewerkschafter, wenn man ihn kennt, und das muss man ja jetzt voraussetzen, dass irgendein Redakteur, der sich damit beschäftigt, der ein bisschen Herrn Ramelow kennt, ist halt gar nichts Neues dabei rausgekommen. Und sagen wir, die Gewerkschaften sind natürlich Vertreter der sozialen Marktwirtschaft, eben der sozialen. Und genauso ist es bei ihm auch. Und man hat das Gefühl, das Ganze hat in Deutschland eine Schlagseite und die Statistik belegt das ja. Die Reichen sind noch reicher, schneller reich geworden als die Mittelschicht und als die Geringverdiener. Da gibt es natürlich Korrekturbedarf und da muss man natürlich sich damit beschäftigen. Das hat noch lange nichts damit zu tun, dass hier der Kommunismus eingeführt wird.
Sarah Wagenknecht hat ja in ihrem letzten Buch auch über die Marktwirtschaft geschrieben und sie eigentlich gelobt und auch Ludwig Erhard gelobt, aber selbst Sarah Wagenknecht, die ja eigentlich noch weiter links zu verorten ist, lobt die soziale Marktwirtschaft.
Ja, weil sie sich als Modell, als sehr flexibles Modell unter sehr verschiedenen Umständen sich durchgesetzt hat. Nun haben wir eine neue Situation international, die Globalisierung, die verändert natürlich auch die Situation in den wohlhabenden, entwickelten Ländern, aber natürlich auch, deswegen diese vielen Konflikte in der Welt, auch in den Ärmeren. Das heißt, wir müssen einfach auf die neue Zeit neue Antworten finden und da ich tief davon überzeugt bin, dass in den letzten Jahren, 20 Jahren die Gesellschaft wohlhabender geworden ist und natürlich dementsprechend ja auch jeder seinen Anteil daran kriegen sollte. Das ist das Dilemma. Das wieder neu zu justieren, ja, mal schauen, ob das in Thüringen etwas besser gelingt als vorher war.
Sagt Sergei Lochthofen. Wir hören uns nächsten Montag tatsächlich wieder am Montag. Ich freue mich drauf und wünsche Ihnen eine schöne Woche.
Alles klar.
Danke, tschüss.